So, Jens, sag was.
Hallo. Wir haben mittlerweile den zweiten Podcast im Jahr 2025. Und wir sind gut gelaunt, guter Dinge und freuen uns auf das, was heute kommt. Mein lieber Freund gegenüber war ein bisschen wortkarg, muss er seine Zettel noch ein bisschen sortieren und gucken, ob er das so lesen kann, wenn er das noch vergrößern muss. Von Schriftgröße 20 auf 35, braucht ein paar mehr Blätter, aber das macht ja überhaupt gar nichts.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Podcast-Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wunderbar gut gelaunt. Mir kann niemand die Stimmung heute versagen, es sei denn, Jens denkt sich wieder irgendwelche skurrilen Endquizze aus oder bringt wieder Musik von Gabi Berger mit. Das wird im Jahr 2003 wahrscheinlich nicht passieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass da andere Sachen kommen, die nicht so ganz koscher sind. Jens, was haben wir denn über das Jahr 2003 zu erzählen?
Ja, also wir waren schon mal in der Folge 50 und in der Folge 75 im Jahr 2003. Was für einen Monat könnt ihr dann selber schauen? Welche Musik könnt ihr selber schauen? Also wir sind im Grunde genommen da auch sehr pflichtbewusst und sagen, Mensch, wenn ihr neugierig geworden seid auf 2003, dann hört doch einfach mal rein, Folge 50 und Folge 75.
Ihr merkt das schon, der Jens, der kürzt das immer mehr ein. Früher haben wir die Songs gesagt, jetzt wird immer mehr der Monat angesagt.
Na, muss ja eins dazu sagen, dass wir natürlich auch auf Hörer oder Hörerinnen Wünsche reagieren, die sagen, was nützt das Geschwätz von gestern? Die uns gut finden, werden eh die Folgen nachhören, wie der liebe Jürgen, der ganz fleißig war voriges Jahr und im Grunde genommen in eines Tempo alle Folgen nachgehört
wir
hat.
Wir waren Jürgen sein Top-Podcast im Jahr 2024, das muss man jetzt mal mit dazu sagen. Ne? Also wir haben auch viele, der Daniel hat mich angeschrieben, da waren wir auf Platz 2, Platz 1 war so ein Fußball-Podcast und ja, also wir haben bei einigen haben wir schon, also wir haben auch dieses Spotify Wrapped, da haben wir von einigen, ich glaube 92 Top-Hörer, das bedeutet, wir sind bei 92 Hörern, die uns hören, sind wir unter den Top 3 der Podcasts.
Und man muss auch sagen, lieber Jürgen, wir haben das auch unter anderem dir zu verdanken, dass wir diesen wirklich sehr schönen Weihnachtspodcast mit dem Markus Dresen machen durften, konnten und ich hoffe, ihr habt viel Spaß daran gehabt.
Und mal sehen, ob wir uns dieses Jahr dran halten, dass wir sagen, wir machen dieses Jahr keine Weihnachtsfolge. Mal sehen, ob es dieses Jahr klappt.
Ja, aber es ist ja so, Weihnachtslieder bleiben und Weihnachtslieder kommen auch immer wieder dazu. Nur überraschen, was dieses Jahr kommt, aber jetzt haben wir erstmal Weihnachten abgehakt. Die Weihnachtsbäume sind abgeschmückt, eventuell.
Es sei denn, du suchst mal wieder eine Folge raus, wie wir letztes Jahr hatten, wo wir uns dann im Oktober über Weihnachtslieder unterhalten mussten, weil die Charts halt voll mit Weihnachtsliedern waren. Ne?
Das ist nun mal zwangsläufig so, wenn man im Dezember wählt, neueren Datums, dann tummeln sich ganz schön viele Weihnachtslieder. Durch halt die Klickzahlen, logischerweise.
Jawohl, so Jens. Welches Datum hast du schon gesagt, wo sind wir heute ganz
wir
genau?
Wir sind heute am 3.3.2003. 333.
Was für ein wunderschönes
Und das Ganze bei der Folge 133.
Also Jens, du, also was du immer
Also heute ganz schön viele Dreien. Also für alle, die zählen können, können mal durchzählen, wie viele Dreien wir heute hier haben.
Und dann sitzen hier die zwei lustigen Drei, das kommt noch dazu.
Die zwei lustigen Drei, genau. Also, die Charts an diesem wunderschönen Tag waren bestückt mit Platz Nummer 3. Kate Ryan mit Déchanté, das Original von wem ist? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dich hier...
Das Original müsste Maggie Riley sein.
Nee, Mylène Farmer, oder wie also die Französin, die hatte Déchanté, also so kenne ich es jedenfalls Anfang der 90er Jahre.
Okay.
Dann haben wir Platz 2, Deutschland sucht den Superstar, We Have a Dream. Da war ja auch das Album sehr gut platziert. Und Platz 1, Tattoo oder Tattoo oder Tattoo mit All the Things She Said. Das war, glaube ich, ein paar Russen, kann ich mich entsinnen? Ja,
genau, die lesbische Liebe gespielt haben auf
genau,
der Bühne.
Genau. So, also das war die Charts vom 3.3.2003. Und weil mein lieber Freund Marcel das so gut fand beim letzten Mal, starten wir einfach mal mit dem Endquiz. Es gibt eine Liste der meistverkauftesten Musikalben. Mindestens 20 Millionen Mal ist das Credo davon. Auf Platz 1 ist natürlich wer, nach wie vor wer?
Michael Jackson.
Mit Thriller, ca. 67 Millionen Mal verkauft. Platz 41, 42, mit der ca. der gleich verkauften Anzahl ihres Albums, befinden sich Norah Jones mit Come Away With Me 2002 und Linkin Park mit Meteoria 2003. Wie viele Millionen Mal wurden diese Alben verkauft? Also sie waren ungefähr gleich von Verkaufszahlen her. Entweder A, 31 Millionen Mal, B, 27 Millionen Mal, C, 25 Millionen Mal oder D, 24 Millionen Mal.
D.
Ist leider falsch. Es ist B. 27 Millionen Mal wurde Linkin Park mit Toria und Norah Jones Come Away With Me verkauft. Weltweit.
Schön.
Und das war wieder mal das Endquiz.
Schön.
Und ich komme zu meinem ersten Titel. Platz 48. Gleichzeitig Chart-Einstieg und Höchstposition.
48.
Ja.
Oder Höchstposition, na klasse.
Also Chart-Einstieg und Höchstposition. Letzte Chartposition 17.03.2003 auf 80. 3 Wochen in den Charts. Österreich Platz 73. Die Freunde der Schweizer Hitparade, hitparade.ch, hatten dazu gesagt oder geschrieben. Recht gut. Yep, schönes Dance-Lied. Schrott. Damals war das in den Top 10 der Dance-Charts und ich fand es nicht so schlecht. Fast 2000 Spotify-Follower, fast 100.000 Spotify-Plays, über 100.000 YouTube-Plays, alle Videos insgesamt. So, ich bin gespannt.
Lies mal das erste vor, die erste Kritik. Das war, warte mal.
Recht gut. Recht gut war die erste Kritik.
Nee, das mit den Dance-Charts.
Damals war das in den Top 10 der Dance-Charts und ich fand es nicht so schlecht.
Also reden wir über einen Dance-Track. Und das war sozusagen, der Einstieg war die Höchstposition.
Ja,
und dann
genau.
4 oder 5 Wochen in den Charts?
3.
3?
3.
Was weiß ich, DJ Rock oder irgend so ein Schnullifax.
Wir hören mal rein.
War die eiskalte Revanche für diese Endquiz-Manie, die hier über mich hereinbricht jedes Mal.
Also ich weiß nicht, warum er sich immer so gepieselt fühlt. Es war tatsächlich DJ Rock und Sometimes My Heart. Was ja eine Coverversion ist, von welchem Lied? Muss er überlegen.
Warte.
Es wurde im Übrigen auch bemängelt, dass es schon die x-te Coverversion ist. Warum schon wieder sowas? In den Charts als User-Meinung. Und das wollte ich nicht nochmal erwähnen.
Ich überlege gerade, Sometimes My Heart. Ich versuche gerade die Melodien.
Das Original ist, für alle, die es jetzt gehört haben, das Original ist von 1979.
Hilf mir mal bitte kurz, ich versuche gerade die Melodie zusammenzukriegen.
Und zwar von der Kelly Family, der David-Song, 1979. Zu DJ Rock habe ich nicht viel gefunden. Das ist halt mal so, man sucht sich eine Scheibe raus, sagt, ja, es könnte was werden. Und an sich gibt es dann nicht viel dazu zu erzählen, was sie herausgefunden haben. Er nennt sich Markus Kluber, nannte sich auch Mr. Rock mit Doppel-K. Alle anderen Angaben, die ich jetzt herausgehört habe, sind besonders ohne Gewähr. Ich meine, wir nehmen ja immer die Infos aus Wikipedia und Co. Und hier habe ich mir einfach mal so Sachen zusammengeholt, wo ich dachte, das passt vielleicht durchaus.
Du, da wird es heute mal eine kurze Sendung.
Und zwar, der Markus Kluber kommt aus Stade, war früher Geschäftsführer der Trans-Bass-Veranstaltungsgesellschaft UG, betrieb den Club oder Disco Schallwerk in Hamburg von 1999 oder 2000 bis 2003, musste schließen wegen Umsatzrückgang, war eine alte Fabrikhalle mit Podesten und Lichtinstallationen unterteilt, warme Farben für Ambiente, auch Sofas waren drin, was halt so gängig war in End-90ern oder 90ern. Jedenfalls gibt es eine Gruppe bei Facebook, da erinnern sich ehemalige Gäste. Und die Facebook-Gruppe nennt sich Geile alte Clubs Hamburg. Und da haben dann die entsprechenden User dann geschrieben, 3 Sachen dazu. Tunnel- und Trans-Bass-Partys, das war echt gut damals. War hammergeiler Laden. Schallwerk war einfach mega.
Da hast du
vermisse diese alten Zeiten.
Da hast du dich sozusagen in alte Facebook-Gruppen eingeladen und hast da mal recherchiert dafür?
Nee, das habe ich nicht. Das macht im Grunde das liebe Internet selber. Wenn man dann im Grunde genommen eingibt, halt Schallwerk Hamburg, dann kommt letztendlich, wenn das eine offene Gruppe ist, dann kriegst du ja die Info dazu. Also in dem Falle eine alte Fabrikhalle, die zum Club-Disco umgebaut wurde oder zur Party-Location und da war der halt mit federführend, der liebe Markus Kluber. Mehr habe ich zu ihm nicht gefunden. Man sieht halt noch Bilder, man gibt auch ein Video. Er ist schon ein bisschen mehr oder mit weniger Haaren besät, schon zum damaligen Zeitpunkt. Also hatte dann im Grunde genommen auch nicht so das Problem mit dem Friseur und hatte halt auch schon etwas fülligeres Aussehen, sage ich jetzt einfach mal so.
Und das Wichtigste hast du aber vergessen.
Was habe ich denn vergessen?
Das Wichtigste hast du vergessen, sein größter Hit.
Der größte Hit von DJ Rock wirst du ja jetzt gerade eben gleich erzählen, weil ich habe jetzt nicht alles hier aufgeschlüsselt, was
kam
DJ...
Kam auf der Trans 80s, Dein ist mein ganzes Herz.
Genau, das war dann mit Zustimmung vom lieben Heinz Rudolf Kunze.
Und das war, muss man ehrlich sagen, es gab da so eine Phase Anfang der 2000er, da wurden sämtliche Hits, Voyage, Voyage aus den 80ern, Enjoy the Silence, wurden auf Trans getrimmt. Das war also die Zeit, wo Scooter dann anfing mit Nesaya und so ein Zeug. Aber das war, muss man sagen, einer der besseren Trance-Nummern oder Hits aus den 80ern, die man in Trance formiert hat, den ich heute auch ab und zu noch spiele. Also der ist wirklich, der geht richtig gut ab.
Ja, man muss halt eins sagen, es gibt immer diese Phasen, wo die Sachen halt aufgewärmt werden. Wie du halt jetzt seit vorigen Jahren halt auch der liebe Mensch von Alpha Will sich freut, dass David Guetta ihn wieder aus der Versenkung geholt hat mit Forever Young und Evermax. Ne? Also.
Aber wie gesagt, also das ist wirklich, das war damals, da gab es Compilations, diesen Trans 80s, da gab es eine rote und eine gelbe, die habe ich mir damals sogar gekauft und da war viel, muss man sagen, war viel Müll mit drauf.
Man muss ja auch die CDs füllen, ne? Also das ist ja schon wichtig.
Und das war aber einer der besseren Trans 80s Songs.
So, das war also mein erster Titel, DJ Rock, Sometimes My Heart.
So, und da wir jetzt gerade dabei sind, Trans 80s, mache ich damit gleich weiter. Platz 15 am Tag, Chart-Einstieg 6.1.2003 auf 42, Chart-Ausstieg 14.04.2003 auf 69, 15 Wochen in den Charts. Das ist die erfolgreichste Single von diesem Projekt, man kann es auch fast als typisches One-Hit-Wonder bezeichnen. Deutschland Platz 7, Österreich Platz 17, Schweiz Platz 71, UK auch platziert, Platz 64. Das ist eine deutsche Dance-Formation. Und da ist jemand dabei, den wir auch später mal wieder kennengelernt haben, mit einem Cover. Und zwar war da dabei der Rico Bernasconi in dieser Formation. Und es ist, wie gesagt, Trans 80s. Und ich habe diesen Song nicht genommen, weil ich den geil finde, sondern weil ich mich damals geärgert hat, dass man daraus so eine Scheißversion gemacht hat. Das ist wirklich ein ist ein Klassiker aus den 80ern und man hat da eine Trans 80s Version draus gemacht. Und deshalb habe ich den rausgenommen, um mal zu sagen, wie man es nicht macht. Die haben zwei Alben rausgebracht, 2003 Platz 31 in Deutschland und 2007 keine Chartplatzierung. Ja, und das war es eigentlich. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und ja, die haben irgendwann mal, haben dann auch mal was mit Turbo B von Snap zusammen gemacht. Jetzt kannst du mal erzählen.
Ich muss gerade mal überlegen, es gab ja zu der Zeitpunkt, gab es ja Snap 2002 mit Rhythm is a Dancer und da war noch Featuring, also war wahrscheinlich dann diese Geschichte, die du meinst.
Nee, Rhythm is a Dancer, hat mit Snap, dieser Song, den sie gemacht haben,
ja.
mit Turbo B, hat mit Snap nichts zu tun, also der Song ist, es ist ein anderes
Cover. Ich dachte, weil da gab es ja auch Neuen.
Ja. Ich gebe dir noch einen ultimativen Tipp, die Combo nennt sich wie ein Song von Stevie Wonder.
Superstition.
Nein.
Ja, jetzt darf ich großartig ran.
Sag jetzt nicht, I just call to say I love you.
Nee, das ist viel zu lang. Das würde man nur keine Band nennen.
Wollen wir mal reinhören?
Na, wir hören mal rein. Master Blaster!
Genau, in My Mind, Hypnotic Tango aus der Italo-Welle.
Aber wir wollen natürlich der Vollständigkeit her halber natürlich sagen Master Blaster.
Master Blaster, Hypnotic Tango.
Wobei ich ehrlich gestehen muss, ich bin der anderer Meinung. Dieses Lied Hypnotic Tango hat eigentlich eine frische Kur verdient gehabt, Anfang 2000er. Also ich fand die Idee nicht verkehrt, Italo-Klassiker der 80er Jahre mal in die Neuzeit zu beamen, weil die schon in gewisser Weise angestaubt waren. Und man tut ja damit auch jüngeres Publikum wiederziehen.
Mag sein, aber hier, das ist wieder so ein Song, wo ich der Meinung bin, es gibt Songs, ich weiß, da unterscheiden wir uns sehr, sehr an so einer unterschiedlichen Ansicht. es gibt Songs, die sollte man einfach nicht covern. Das sollte man nicht tun, die sollte man so lassen, wie sie sind. Aber es ist nun mal gang und gäbe, dass da gesampelt und gecovert und was nicht alles wird. Und dabei kommt halt das hier als Master Blaster mit Hypnotic Tango.
In dem Fall, bevor du weiter erzählst, Master Blaster, es gibt, wie gesagt, bin ich anderer Meinung, es hat immer seinen Sinn, auch Hits im Grunde genommen, wenn es gut gemacht ist, auch in die Neuzeit zu zaubern. Ich kann mich auch im Sinn an Flirt, Passion, gibt es auch verschiedene Varianten im Eurodance-Bereich oder dann natürlich im House-Bereich, die auch ihre Berechtigung haben, weil sie halt im Grunde genommen zeitgemäß moderner gemacht sind.
Master Blaster ist eine deutsche Dance-Formation, welche 2002 von Rico Alfonso Bernasconi, Mike DeVille sowie Sascha van Holt gegründet wurde. Hypnotic Tango war eine der erfolgreichsten Dance-Singles des Jahres und brachte ihnen eine Echo-Nominierung ein. Im folgenden Jahr produzierten sie zusammen mit dem als Frontmann des Eurodance-Projektes Snap bekannten Turbo B die Single Ballet Dancer.
Ja, ist bei mir vorbeigegangen.
Ist an dir vorbeigegangen. Naja, kann ja mal passieren. Wie gesagt, zwei Studioalben, das erste 2003, Platz 31 in Deutschland, das zweite Album 2007, Put Your Hands Up, keine Chartplatzierung. Mit einem im Jahr 2012 zusammen mit Paul Janke veröffentlichten Remake ihres Hits Hypnotic Tango konnten sie sich nach über fünf Jahren wieder eine mit ihrer Veröffentlichung in den deutschen Singlecharts platzieren. Nachdem Sascha van Holt 2017 das Projekt verlassen hatte, produzierte Mike DeVille alleine unter dem Namen weiter. Mehr gibt es da nicht zu sagen, also ähnlich wie du. Das war ja damals so gang und gäbe, haben wir ja gerade gesagt, dass da irgendwelche DJs sich zusammengetan haben und mal kurz einen Song gesampelt, geremixt haben in die neue Zeit und dann war nie wieder was von denen zu hören.
Ja, aber wie sagen Master Blaster, fand ich eigentlich gut. Nichtsdestotrotz, ich komme zu Platz 29. Bin ich wieder zu weit? Wir haben wieder das, ich habe zwar jetzt sichtbar, die ganze Geschichte.
Aber du guckst da gar nicht drauf.
Ja, ich gucke ab und zu mal drauf, aber er tut mir ja ständig dann hier mit meinem Mikrofon agieren hier. Naja, egal. Also Platz 29 bin ich.
Ach so, es geht schon weiter, Platz 29. Natürlich. Na, Platz 29 muss ich gucken, ob wir uns mal wieder doppeln. Nein, wir doppeln uns nicht.
Platz 29, Chart-Einstieg 17.02.2003 auf 46, letzte Chartposition 19.05.2003 auf 75, Höchstposition 27, 14 Wochen in den Charts. Schweiz 19, Österreich Platz 24, Niederland Platz 23, 37 in Belgien, den 14. Platz in Schweden, Italien Platz 48, den 17. Platz in Australien, den 33. Platz Neuseeland, UK Platz 8, Irland Platz 21 und USA Platz 21. Hier kommen wieder Meinungen von der Schweizer Hitparade. Super genial, hammermassig, einfach ein Knaller. Das hat man doch schon alles mal gehört. Da rein ist rein gar nicht speziell. Der Beat ist bei Iggy Pop geklaut. Die Melodie hätte von jeder x-beliebigen uninspirierten Band kommen können. Denkt euch die Gitarren weg, legt einen Cindy-Beat drunter, dann klingt das gleich nach Backstreet Boys. Nerviger Popsong. Überladen, einfach nicht gut. War damals echt genial. Fand ich als Kind sehr cool. Über 6,8 Millionen Spotify-Follower, über 245 Millionen Spotify-Plays und über 45 Millionen YouTube-Plays.
Mit dem Iggy Pop hast du einen guten Tipp gegeben.
Ja.
Den Song weiß ich jetzt nicht, mit welchem Song sie damals, also wie der genau heißt. Ich nehme an, wir reden über Good Charlotte und ich muss sagen, ich habe mir damals, das wurde damals sogar in der Diskothek gewünscht und ich habe mir das nie getraut, das zu spielen. War ich ganz ehrlich, habe gesagt,
Weichei.
Das passt nicht rein, beziehungsweise wie willst du das verkaufen? Habe ich mir nie getraut. Ist Good Charlotte?
Richtig, und wir hören mal rein.
Jawohl. Das ist schwierig, weil das ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist immer schwierig. Ich kann mir das gut vorstellen, dass zu diesem Song auch getanzt wird oder beziehungsweise dass zum Song da abgehäutet wird. Aber du versuchst ja in der Diskothek, wenn du spielst, die größtmögliche Schnittmenge zu erreichen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du da eine große Schnittmenge abreißt.
Ja, man muss halt so sagen, Teenie-Rock kann man vielleicht durchaus oder ja, was halt. Und wir wollen nochmal der Vollständigkeit halber, das ist Good Charlotte und Lifestyles of the Rich and Famous. ist US-amerikanische Rockband aus Waldorf, Maryland.
Das ging so in Richtung, muss man sagen, so in Richtung Avril Lavigne, so Skatermusik, sowas in der Richtung.
Der Bandname wird vom Kinderbuch Good Charlotte Girls of the Good Day Orphanage, aus dem die Mutter der Gründungsmitglieder Joel und Benjamin Madden ihn oft vorgelesen haben soll. Die beiden sind eineiige Zwillinge und am 11.03.1979 in Waldorf geboren. Wurden oft laut eigenen Angaben als Freaks bezeichnet. Benjamin Madden brachte sich 4 Wochen vor Gründung der Band das Gitarrespielen bei. Es steht jedenfalls so in Wikipedia. Bitteschön.
Sehr cool.
Die haben noch 2 weitere Geschwister, jüngere Schwester und älteren Bruder, der mit ihnen eine Modefirma betreibt. Ihr Vater verließ die Familie 1995, als beide 16 Jahre alt waren. Die Brüder sind Vegetarier und engagieren sich bei der Tierschutzorganisation PETA. 1996 wurde diese Band Good Charlotte von den Brüdern Joel und Benjamin gegründet. Weitere Bandmitglieder waren William George Dean Martin, 15.06.81 in Annapolis geboren, spielt seinen 12. Lebensjahr Gitarre, zeichnet gerne und entwarf Bilder auch für das Album Chronicles of Life and Death. Auch Vegetarier und Unterstützung auch von Peter. Dann gehört noch mit dazu Paul Anthony Thomas, 5.10.1980 in Maryland geboren, spielt Gitarre, wechselte aber dann zum Bass und kennt die Zwillinge schon seit Kindheitstagen und in der Highschool waren sie zusammen. Und Dean Butterworth, geboren am 26.09.76 im englischen Rochdale geboren, mit 10 Jahren in den USA, ab 12 Jahren Schlagzeug, später erlaubte seine Vielseitigkeit mit vielen verschiedenen Künstlern und Bands zusammenzuarbeiten, unter anderem Morrissey, John Lee Hooker. Und ist offiziell seit März 2007 Mitglied der Band. Jetzt aber nochmal zurück zur Band. Machte sich einen Namen durch Teilnahme 98-99 am jährlichen Hayfield Festival in der Nähe von Washington D.C. War dann Gewinner Nachwuchsfestival, dadurch Mai 2000 Plattenvertrag und dadurch auch die Möglichkeit, Musik international zu vermarkten. Erstes Album Good Charlotte, nannte sich quasi so wie die Band, war erfolgreich in Australien und Neuseeland, dort Platin-Status. Nach zahlreichen Touren in den Staaten und Europa, 2. Album The Young and the Hopeless, daraus aus auch der Song, USA 3-fach Platin und anschließende Welttourneen, danach gab es eine Auszeit. 3. Album Oktober 2004, The Chronicles of Life and Death, wieder Europa-Tournee mit Trennung von ihrem Schlagzeuger im Mai 2005 wegen persönlicher gesundheitlicher Probleme. 2006 im Oktober das 4. Album Good Morning Revival. März 2007 Veröffentlichung auch in Deutschland, Platz 10 der Albumcharts. Juni 2007 Auftritt Rock im Park und Rock am Ring. November 2007 Remix-Album Greatest Remix mit anderen Künstlern The Game und Fall Out Boy. August 2010 neue Single Like It's Your Birthday auf der Webseite der Band vorgestellt. Ab September 2011 Erklärung der Band Pause auf unbestimmte Zeit. Joel Madden, 1. Staffel 2012, war Jurymitglied und Coach beim australischen Gesangs-Casting-Show The Voice. Und November 2005 Veröffentlichung Single Makeshift Love, dann das Album Youth of Charity. Juli 2016 Auftritt, abermals 2018 Rock im Park und Rock am Ring. Und jetzt noch ein bisschen Gothic. Und da muss man wirklich dann sagen, wenn man das Lied dann im Blick hat, was sich ja nennt, wenn du genau zugehört hast, wie nennt sich das Lied?
Lies es mal vor.
Lifestyles of the Rich and Famous.
Ja.
Und da sind wir, wie gesagt, jetzt beim Gothic. Und dann muss ich ein bisschen schmunzeln, als ich das dann gelesen habe, weil so einen Plan hatte ich das nicht. Joel Madden ist seit Dezember 2010 mit Nicole Richie verheiratet. Gemeinsame Tochter im Januar 2008 geboren und Sohn September 2009. Nicole Richie, sagt ihr das was?
Ist die Tochter von Lionel Richie.
Und war damals zusammen mit wem? Also um die Häuser gezogen?
Na, mit hier Paris Hilton.
Genau.
Deswegen, die haben doch ihre Fernsehsendung.
Ja, deswegen war ja Benji, war lange Zeit liiert mit Paris Hilton. Ja, so eineiige Zwillinge. Also war lange Zeit liiert mit Paris Hilton und mit Holly Madison. Deswegen... Lifestyle of the Rich and Famous. Passt gut. Seit Mai 2014 ist er aber mit Cameron Diaz zusammen. Heirat Januar 2015, also der Benji, der Benjamin. Heirat Januar 2015, gemeinsame Tochter. Dezember 2019 und März 2024 gemeinsamer Sohn.
Cameron Diaz, dachte ich eigentlich immer, dass die mit Justin Timberlake zusammen ist. Also
laut Wikipedia, okay. Mit Benjamin Madden. Von Good Charlotte und insgesamt Alle Verkäufe in diesem Zeitraum, 5-mal Silber, 23-mal Gold, 18-mal Platin.
Also zu Good Charlotte muss man sagen, oder beziehungsweise muss ich sagen, ich habe da mal, weil du es schon gesagt hast, die waren ja bei Rock im Park und Rock am Ring, habe ich einen Festival-Mitschnitt gesehen. Also wenn die auf der Bühne sind, da geht richtig was ab. Also da ist Feiern
angesagt. Lifestyle of the rich and famous.
Genau, also da ist richtig was geboten. Gut, lieber Jens, da komme ich jetzt mal zu meinem zweiten Song. Und da kehre ich wieder zurück zu den 80ern, aber im positiven Sinne. Ich bin ja ein Kind der 80er. Was wir jetzt haben, hat mit den 80ern, Trans-80s, was wir vor uns besprochen haben, hat es nichts zu tun. Es kommt aber aus den 80ern, aus einem ganz gewissen Grund. Platz 20 am Tag, Chart-Einstieg. Am 9.12.2002 auf 2. Chart-Ausstieg, 7.04.2003 auf 62. Also es geht so langsam bergab. 17 Wochen in den Charts. Platz 2 in Deutschland und Österreich. Platz 4 in der Schweiz, Platz 5 UK, Platz 33 in den USA. Der Song ist ursprünglich aus 1998 und kam auf einem Album raus in England und das Album hieß Legalize It und verkaufte sich knapp 900.000 Mal. Übersetzt auf Deutsch heißt der Song Vorsicht vor den Jungs und Das ist ein typisches Wanted Wonder. Es gab eine Folgesingle, die war noch halbwegs erfolgreich. Es hat aber genau in diese Zeit reingepasst. Es gab da zum Beispiel in diesem Style gab es auch eine Version von Snap, Rhythm is a Dancer. Genau in diesem Style. Wenn ich sage, wie der Remix hieß, kommst du sofort raus. Deshalb lasse ich es mal weg. Genau in diesem Style. Und wir waren Anfang 2003. Da gab es Influenzen von vielen Musikrichtungen und das kam dann zusammen.
Was er jetzt gerade eben nicht gesehen hat, er hat quasi jetzt die Greifarme so rausgepackt, mein lieber Freund Marcel, als er gerade eben erzählt hat, gab es so Influenzen, er wollte mich fast schon greifen mit den beiden Händen.
So, und jetzt noch, ich gebe noch einen ultimativen Tipp. In dem Song ist was aus den 80ern und das, was die in den Song reingepackt haben aus den 80ern.
Also quasi ein Sample aus den 80ern.
So ungefähr. Also die Hookline drunter ist nicht bloß ein Sample, also zieht sich durch den kompletten Song, ist nicht nur ein Sample. Hat vorher Busta Rhymes auch schon benutzt. Ja.
Also mir fällt bei Busta Rhymes Knight Rider ein, was glaube ich, oder ich tue mich vielleicht da gerade eben verirren, was da aus den 80s oder was da mit dabei war. Okay. Ich passe einfach so, auch im Jahr 2025 soll mein lieber Freund Marcel einfach mal vorspielen, die Musik.
Ich spiele.
Ja, das war, ich hätte es vielleicht sagen müssen, also so erzählt hat hier Momodadien MC, Punjabi oder wie auch immer.
Punjabi MC.
Ja, Punjabi MC.
Mundiandu Bakke.
Genau.
Und da ist das Sample von Knight Rider drin und das war auch bei Busta Rhymes Fire It Up.
Okay.
Genau. Punjabi MC. Also ich habe diesen Song damals hoch runtergespielt. Ich fand den einfach fett, der hat reingepasst in die Zeit und ich spiele ihn halt auch noch ab und zu, wenn es passt sozusagen. Punjabi MC. Geboren am 14. Februar 2070 oder 71 oder 72. So steht es bei Wikipedia drin in Coventry.
Das wird ja dann geklärt werden, so wie bei dem lieben Karl Lagerfeld, wo dann, nachdem er gestorben war, direkt geklärt war, wann er geboren war.
So steht es bei Wikipedia. 70, 71 oder 72 in Coventry, England, als Rajinder Singh Rai. Ist ein britischer Popmusiker indischer Abstimmung, der den aus dem Punjab stammenden traditionellen Musikstil Bhangra, und das meine ich vor uns mit Snap, es gab von Rhythm is a Dancer den Bhangra-Remix, mit Hip-Hop mischt. Er hat in seinem langjährigen Musikstudium an der Universität des Landes Bangladesch einen eigenen Rap-Stil entwickelt. Ab 93 veröffentlichte er Alben, deren Erfolg vorwiegend auf die asiatische Musikszene Englands beschränkt war, sich aber auch in Nordindien und Pakistan zeigte. Erst 98 erregte das Album Legalized größere Aufmerksamkeit auch im Internet, besonders wegen dem Song Mundian Dubarke. Der Song wurde ursprünglich 98 veröffentlicht und wurde von Punjabi MC in Birmingham, England für das Album, das hatte ich ja gerade vorgelesen. Knapp 900.000 verkaufte Singles weltweit, einmal Silber, dreimal Gold, einmal Platin. Eine Version mit Jay-Z konnte sich 2003, Ende des Jahres, in USA platzieren. 2003 wurde Mundian du Parquet mit einem Dance Music Award in der Kategorie erfolgreichster Dancehit ausgezeichnet. Der Titel, hatte ich schon gesagt, übersetzt etwa Vorsicht vor den Jungs, basiert auf der Titelmelodie der TV-Serie Knight Rider, versetzt mit Bhangra-Gesängen. Dann gab es noch eine Nachfolgesingle und die hatte auch ein Sample mit drin von dem Ethno-Track. Weißt du, die Nachsingle, die hieß Globi Yogi oder sowas, wie die hieß. Weißt du, was da für ein Sample drin war?
Nein.
Von Ofra Hasa, Iminin Alu. Konnte sich ebenfalls noch in den Charts behaupten, blieb aber weit hinter dem Erfolg von Mundian Bhangra zurück. Wie gesagt, ein typisches One-Hit-Wonder, obwohl der Typ, der Punjabi NC, eine sehr, sehr lange Karriere als Musiker schon hinter sich hat. Und damit komme ich jetzt, bevor der Jens, oder möchtest du jetzt deinen Soundschnipsel oder soll ich die Geschichte machen? Was möchtest du?
Es ist ja meine Sendung, dann kann ich womöglich jetzt meinen Soundschnipsel bringen. Und dann gucken wir mal, ob er das kennt.
Jawohl, ich möchte gern hören. Und jetzt spielst du bestimmt nochmal Punjabi MC vor, oder?
Ja klar, anders geht's ja.
Anders geht's. Ich sag's gleich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das Riff kommt mir bekannt vor.
Ja.
Aber ich kann es nicht einordnen. Ich versuche es jetzt gerade krampfhaft erstmal zeitlich einzuordnen. Das ist erstmal mein größtes Problem.
Ja, also ich kann dir sagen, dass das am 9.01.2010 Platz 5 in Deutschland war. Und es gibt mittlerweile auch eine Hyper-Techno-Version. Ich weiß gar nicht, ob es schon ausgekoppelt war, aber das geht in sozialen Netzwerken rum. Nicht von der Originalkünstlerin, sondern...
Da ich sowieso kaum in sozialen Netzwerken unterwegs bin.
Ach so, du bist das also. Okay, verstehe ich.
Nee, keine Ahnung.
Wir haben gerade den Anfang gehört von Rihanna mit Russian Roulette.
Okay.
Ja.
Hatte ich einen anderen Anfang, aber ich habe, ja, die Sache ist halt die, ich habe von Rihanna Russian Roulette, habe ich halt einen Remix, da fängt mit der Beatline an.
Ja, nee, das ist ein Original, ja, deswegen, ja. Sonst hättest du wahrscheinlich sofort erkannt, dachte mir so, dann nimmst du mal wirklich den Originalanfang.
Nö, ist ja ganz legitim.
Ja, genau, also,
ne. Ich bin da auch ganz,
ja,
ich bin
schön.
Da ganz easy mit dir.
Da sind wir ja begeistert. So, jetzt gehen wir nochmal in die Geschichte.
6. März 2003, zum sechsten Mal auf Kuba, wurde auf Kuba Staatspräsident Fidel Castro in seinem Amt bestätigt. Ja, der ewige Fidel. 15. März 2003, in den USA wurde die Country-Band Dixie Chicks von einigen Sendern boykottiert, wegen ihrer Kritik an US-Präsident George W. Bush. Kürzlich hatte die Sängerin Natalie Maines vor dem Publikum gesagt, sie schäme sich dafür, dass der Präsident aus Texas käme. Und wir sind 20. März 2003, der dritte Golfkrieg begann. Offiziell gab US-Präsident George W. Bush den Beginn des Krieges bekannt, nachdem 3.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit die ersten US-amerikanischen Bomben und Marschflugzeuge in Bagdad eingeschlagen waren. Ihr Ziel, die irakische Führung, jedoch verfehlten. Der Irak feuerte im Laufe des Tages etwa 10 Scud-Raketen auf die US-amerikanische Stellung, die sich nahe Kuwait-Stadt befanden, ihr Ziel aber verfehlten. Am Abend begann die Bodenoffensive. Die deutsche Regierung und mit ihrer große Teile Bevölkerung stellten sich mit Frankreich zusammen gegen die Kriegspolitik im Irak-Konflikt gegen die Vereinigten Staaten und Großbritannien, was seitens der USA scharf kritisiert wurde. Die USA erhielt Unterstützung von Russland und China. Die Vereinigten Staaten verhängten eine Nachrichtensperre, gaben nur selbst über einen Medienpool aus richtigen Quellen ausgewählte Informationen frei. Ja, das war der Beginn des dritten Irakkrieges infolge der Anschläge vom 11. September, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt geht's los, jetzt machen wir nicht bloß Afghanistan, sondern wir gehen jetzt auch mal Richtung Saddam Hussein. Gut, Folge 132. Und Jens, da du das ja so gewollt hast, hören wir uns ja schon bald wieder am 12.01. Hast dich denn nun mal geeinigt, was wir für eine Remix-Folge machen?
Ihr könnt euch ja, also ich habe ja gesagt, Überraschungsmoment, einer von diesen Geschichten, die wir von erwähnt hatten, wird
aber
kommen.
Ich muss mich ja vorbereiten und ich tue mich nie auf alle drei. Du sagst jetzt, was mir für eine...
Nee. Du kriegst das dann im Kanal, solltest du auch mal lesen, was ich dir schicke. Und dann gibt es, wie gesagt, die spezielle Remix-Folge. Und im Übrigen, ich korrigiere nochmal meinen lieben Gegenüber. Wir sind immer noch bei Folge 133.
Ach so, Entschuldigung, 133.
Ja, das ist halt so bei alten Leuten. Da muss man das schon nochmal korrigieren.
Das sagt derjenige, der dieses Jahr 50 wird.
Nee. Ich wäre 40.
Dann machen wir eine Remix-Folge zu seinem.
Auf keinen Fall. Ich bin nicht da, ich bin weg. Und,
wir machen eine Remix-Folge.
Und apropos bin ich jetzt auch weg. Schöne Woche noch, viel Spaß beim Hören. Lass euch überraschen, was für ein Thema kommt bei der Remix-Folge. Und bis zum nächsten Mal.
Wir machen eine Remix-Folge zu Jens seinem 50. Geburtstag. Und zwar Songs die für Leute sind, die Ü50 sind. Das so mal raus. Genau. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich. Auf Wiederhören.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.